Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Die Schweden trinken immer weniger Alkohol. Was für eine Nachricht. Ein Klischee wird zerschmettert. Hauen sich unsere nordischen Nachbarn nicht bei jeder Gelegenheit, die sich ihnen bietet, einen hinter die Binde? Und besaufen sie sich nicht zur Besinnungslosigkeit, wenn sie erst einmal mit dem Trinken angefangen haben, frei nach dem Motto, es muss sich schließlich lohnen? Und nun vermeldet die schwedische Alkohol- und Drogenbehörde den stärksten Rückgang beim Alkoholkonsum seit Jahren. Satte 2,7% tranken die Schweden 2023 weniger als im Jahr zuvor. 8,6 Liter reiner Alkohol sind es noch pro Person über 15 Jahren. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Schnitt bei rund 10 Litern pro Person. Seit Jahren nimmt der Alkoholkonsum ab. Sind die Schweden also gar nicht das Land der Weinleichen, der Bierimporteure aus Deutschland, deren Wägen sich unter dem Gewicht der hunderten Bierdosen im Kofferraum nur so biegen? Oder der Selbstbrenner, deren Schnaps aus Kanistern gesoffen wird und blind macht? Ja, das sind große Fragen, Fragen, denen ich mich heute widmen möchte bei dieser neuen Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo. Ja, die Schweden und der Alkohol, das ist ein großes Thema, ein Thema, das mit Sicherheit jeden, der bereits schon mal in Schweden war, der dort Urlaub gemacht hat, in irgendeiner Weise auch beschäftigt hat. Sei es, dass man sich über den Alkoholkonsum der Schweden vielleicht gewundert hat, sei es auch, dass man versucht hat, Alkohol zu kaufen und dann nach 18 Uhr vor einem geschlossenen Systembolaget stand und einfach an keinen Alkohol mehr, zumindest an keinen, der mehr als 3,5% Alkohol hat, herangekommen ist. Oder sei es, dass man einfach mal auf einem öffentlichen Platz ein Bier trinken wollte und dann festgestellt hat, das geht so nicht. Ja, also die Schweden und der Alkohol, ein ganz spezielles Thema. Unvergessen der Moment einer studentischen Feier in Schweden. Sie hatte gerade begonnen, da kotzte schon der Erste. Er hat dann den Rest der Feier im Delirium am Tanzbodenrand verbracht, während ihm ein Rinnsal Speichel aus dem Mund tropfte. Unvergessen aber auch die völlige Irritation eines schwedischen Freundes, als er in Deutschland zu Besuch war und ich ihn fragte, ob wir ein Bier mit auf den Weg zu einer Party nehmen wollen. Und er war wirklich sehr irritiert, wie Alkohol auf öffentlichen Plätzen, gar noch im Bus trinken, undenkbar. Unvergessen auch die schwedische Hochzeit, bei der in regelmäßigen Abständen gemeinsam das Schnapsglas erhoben, gesungen und getrunken wurde und mit regelmäßig meine ich hier im Minutentakt. Kurzum, das Verhältnis der Schweden zum Alkohol ist merkwürdig, ambivalent. Einerseits trinken sie durchaus ordentlich, wenn sich Gelegenheiten bieten. Andererseits haben sie teilweise rigide Verbote, auch was den Verkauf angeht, der ist sehr, sehr stark kontrolliert und reguliert. Ja, das ist alles etwas merkwürdig und ambivalent. Und das ist aber nicht nur heute so, sondern so war es auch schon vor über 100 Jahren oder 200 Jahren. Das heißt, das hat alles eine Geschichte, warum die Schweden heute so mit dem Alkohol umgehen, wie sie eben mit ihm umgehen. Und ich möchte dich heute auch in diese Geschichte mitnehmen und dann natürlich auch gucken, wie sieht es eigentlich heute aus? Trinken sie denn wirklich jetzt noch so viel oder doch nicht so viel? Wie sieht es damit aus, Alkohol in Schweden zu kaufen? Ist es so unfassbar teuer, wie man oft hört? Stimmt das denn eigentlich? Auch um solche Fragen soll es in dieser Folge gehen. Dass die Schweden vor allem Schnapstrinker sind, das stimmt heute nicht mehr. Aber mit dem Schnaps fing im Grunde alles an. Sowohl das weit verbreitete Sypande, also das Saufen, das heftige Saufen, aber auch das Selbstbrennen auf dem Hof, als auch die staatliche Alkoholpolitik, die mehrere durchaus diverse Ziele mit ihrer Politik verfolgte. Klar, man wollte das eigene Volk vor allzu großem Schaden vermeiden. Wenn sie ständig alle abschießen, dann leidet eben das Leistungsvermögen. Und das kann niemand wollen. Aber auch die Moral verlottert. Das sagte zumindest die Kirche, die in Schweden seit der Reformation eine protestantische Staatskirche war und damit großen Einfluss auf die Politik hatte. Eine restriktive Alkoholpolitik verfolgte man aber auch, weil man fürchtete, dass die Bauern zu viel Getreide für die Herstellung von Schnaps nutzten. In Zeiten schlechter Ernten drohte dann eine Lebensmittelknappheit, während sich die Leute gleichzeitig mehrere hinter die Binde kippten. Und das durfte natürlich nicht sein. Auf der anderen Seite verdiente der Staat nicht schlecht durch all das Gesaufe. Schließlich musste jeder, selbst der Eigenbrenner auf dem Hinterhof, also das ist das sogenannte Hüsbehufsbrenning, Steuern zahlen. Und das nicht zu knapp. Hohe Steuern auf den Schnaps bei gleichzeitig hohem Konsum versprachen also einen reichlichen Geldsegen für die Staatskasse. Man profitierte damit also durchaus von seinem versoffenen Volke. Aber der Schaden war dann doch größer als der Nutzen. Also verbot man immer mal wieder entweder die Einfuhr, die Herstellung oder den Ausschank oder auch alles. 1718 wurde zum ersten Mal das Brennen für den Eigenbedarf verboten. Weniger getrunken wurde dadurch aber nicht, weshalb man es 1731 wieder aufhob. Dafür erhöhte man die Abgaben auf das Selberbrennen. Man dachte sich, wenn man schon nicht den Alkoholkonsum einschränken kann, dann kann man zumindest dran verdienen. Ja, und seit dieser Zeit, dem 18. Jahrhundert, aber eigentlich auch schon früher, seit dieser Zeit, da lodert der Kampf zwischen denen, die im Alkohol vor allen Dingen ein Gift, ein großes Unheil sehen, und jenen, die durchaus einen Gewinn in einem ordentlichen Süb erkennen können. Da wetterten schon mal Pfarrer wie der von Ümio, Nils Grapp, 1723, dass es keinen Gottesdienst mehr gäbe, wo die Leute nicht betrunken wären. Was tun? Für diesen Pfarrer Grapp war die Sache klar. Ein Totalverbot in ganz Schweden musste her. Ein Totalverbot wurde also schon im 18. Jahrhundert gefordert, und das ist auch etwas, was dann Schweden durch den weiteren Verlauf der Geschichte immer wieder begleitet. Die Diskussion, sollte man nicht den Alkohol komplett verbieten? Vor allem bei den Bauern ertönte da lautes Klagegeheul. Brennvinet wore för dem det endaste Medikament. Der Schnaps sei das einzige Medikament, das sie hätten, klagten sie vor dem Reichstag. Und die Reichstagsabgeordneten sahen in der Mehrheit ein, dass ein Totalverbot auch nichts bringen würde. Außer mehr Schwarzbrennerei und weniger Steuereinnahmen. Nur bei den Sami im Norden sah man das anders. Da ist auch schon wieder ein großer Rassismus zu erkennen. Denn man glaubte, dass die Urbevölkerung Schwedens ganz besonders anfällig für Alkohol sei. 1740 wurde daher ein komplettes Schnapsverbot in Lappmarken eingeführt. Also Lappmarken, das ist die Region im Norden, wo eben die Sami siedelten. Gebracht hat dieses Alkoholverbot wenig, denn auch die Sami können Schwarzhandel und Schwarzbrennerei. 1756 herrschte mal wieder Getreideknappheit, weshalb das Selbstbrennen erneut verboten wurde. Die Geräte zum Brennen mussten abgegeben werden, die großen, fest eingemauerten, unbrauchbar gemacht werden. Die konnte man nicht einfach abgeben, die sollten eben unbrauchbar gemacht werden. Im gesamten Schweden, damals war das noch inklusive dem heutigen Finnland, wurden sage und schreibe 169.132 Gerätschaften abgegeben oder gemeldet. Schweden hatte da gerade einmal 3 Millionen Einwohner. Auf eine Haus- und Hofbrennerei kamen also nicht einmal 20 Einwohner. Und das ist schon eine ordentliche Zahl. Also durchaus auch ein Grund für die Obrigkeit und die Kirche, eine gewisse Besorgnis vielleicht an den Tag zu legen, wie so mit dem Gesundheitszustand der eigenen Bevölkerung aussieht. Ja, aber auch das half nichts. Und deswegen hob man die Strafen fürs Schwarzbrennen an. 10 Silbertaler, wenn man das erste Mal erwischt wurde, 50 beim zweiten Mal, der Verlust der Bürgerrechte beim dritten Mal und bis zu 3 Jahren Kerkerhaft beim vierten Mal. Man machte also durchaus ernst von staatlicher Seite. Allein, es half nichts. Der Reichstag hob 1760 also das Verbot wieder auf. Und so ging es weiter durch die schwedische Geschichte. Auf Verbote und Strafen folgte die Aufhebung des Verbots, ehe ein neues Verbot folgte. Man kann auch sagen, die Schweden wussten nicht so recht, wie sie mit dem Alkoholkonsum der Bevölkerung umgehen sollten. Eine neue Idee musste her. Wenn man den privaten Hofbrennereien schon nicht das Handwerk legen konnte, dann musste der Staat eben selbst den Schnaps herstellen. Denn so konnte man das allgemeine Saufen zumindest ein wenig kontrollieren. und man kann dabei auch noch mehr Geld verdienen. Ende des 18. Jahrhunderts gab es 61 staatliche Brennereien, die sogenannten Grunu-Brennerie. Also hier fing es an, dass der Staat ganz massiv auch in die Alkoholproduktion einstieg und damit immer mehr versuchte, alles, was mit dem Alkohol zu tun hat, auch irgendwie zu kontrollieren. Doch die Schweden, die brannten weiterhin fleißig ihren Schnaps selbst. Diese Grunu-Brennerie, die waren zum einen teuer, man war mit der Qualität nicht so richtig zufrieden und eben, wenn man zu Hause selber Schnaps brannte, dann war das einfach viel, viel billiger. Und gleichzeitig konnte man aber, wer wollte, auch noch in den Grunu-Brennerie auch noch Schnaps kaufen. Der Konsum schoss also weiter in die Höhe. Warnende Stimmen, die gab es. Sie wurden bloß von der breiten Bevölkerung ignoriert. Carl von Linné schrieb etwa 1748, dass Sturstypere, also die heftigen Säufer, die sich wirklich regelmäßig abschießen, dass sie schnell den direkten Weg ins Grab fänden. Aber dass auch diejenigen, die smotta på glaset, also die sich nicht zur Besinnungslosigkeit besaufen, sondern die eben regelmäßig trinken, ab und zu mal am Glas nippen, und dass auch die bald süchtig werden und dann, so Linné, beständig den Morgonsypen, Vormittagsypen, Appetitsypen, Aftonsypen, och Kvällsypen bräuchten. Also den Schnaps am Morgen, am Vormittag, zum Mittagessen, am Nachmittag und am Abend. Es gab also viele Gelegenheiten für einen Schnaps, den wohl auch viele Schweden wahrnahmen, wenn Linné diese ganzen verschiedenen Sypen auch aufzählen kann. Es gab viele Möglichkeiten, viele Gelegenheiten und es gab auch die warnenden Stimmen, die sagen, man muss da nicht immer einen Schnaps trinken, das ist vielleicht nicht so richtig gesund und bringt einen ins Grab. Der preußische König Friedrich der Große, der wunderte sich gar, dass die Schweden durch die Sauferei über Jahrhunderte hinweg an ihrem eigenen Untergang arbeiteten, dies ihnen aber merkwürdigerweise nicht glückte. Also auch international hatten sich die Schweden einen Ruf als sehr trinkfreudiges Volk erarbeitet. Wobei trinkfreudig fast zu positiv klingt. Versoffen trifft es schon besser. 1829 erreichte das Schnapstrinken seinen Höhepunkt. 46 Liter schüttete im Schnitt jeder Schwede pro Jahr in sich hinein. 46 Liter pro Jahr, das sind 6 kleine 2cl Schnapsgläser pro Tag. Man muss aber auch dazu sagen, die Zahl von 46 Litern, die stammt von der alkoholfeindlichen Nykterhetsselskapet, zu der komme ich gleich noch, was das ist. Sie darf also als zu hoch angesehen werden, weil sie auch ja eine Propagandazahl war, weil man damit quasi gegen den Alkohol ins Feld ziehen wollte. Es gibt aber wissenschaftliche Forschungen und die gehen dennoch von ca. 20 Litern 50%igen Alkohols aus, den quasi jeder Schwede pro Jahr getrunken haben soll, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und das ist nach wie vor eine sehr, sehr ordentliche Menge. Und irgendwann reichte es der Kirche. Wein beim Abendmahl, das war in Ordnung, aber doch nicht ständig dieser Schnaps vor und während des sonntäglichen Gottesdienstes oder auch sonst während der Woche. Betrunkene, die hatten keine Moral und auch keine Achtung vor Obrigkeit und Hochwürden. Deswegen wollte man da jetzt endlich dagegen vorgehen. Karl Emanuel Bexell, Pfarrer und Propst im smoländischen Rüderholm, machte den Anfang. Ende der 1820er Jahre gründete er die erste Abstinenzbewegung, im schwedischen Nykterhetsförening. Und die verschrieb sich dem Kampf gegen den grassierenden Alkoholismus. Brennvinet, also der Schnaps, sollte in Schweden ausgerottet werden. Das Saufen sollte also nicht nur verringert, sondern gänzlich beseitigt werden. Schweden war zu dieser Zeit ein armes Land. Sollte da das vorhandene Getreide nicht in die Herstellung von Nahrung statt von Schnaps fließen? Das war die zentrale Argumentation der Abstinenzler. Außerdem befürchtete man, dass sich Armut zementierte, wenn Arbeiter ihren halben Monatslohn in Schnaps investierten. Und schließlich kamen wissenschaftliche Erkenntnisse hinzu, die einen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Verbrechen herstellten. Man hatte also gute Argumente und deswegen fiel Bexells Initiative auch offensichtlich auf sehr, sehr fruchtbaren Boden. Die Rüderholm-Gemeinde, der Pfarrer vorstand, hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 3.800 Einwohner. Die Abstinenzbewegung von Rüderholm zählte aber schon bald an die 2000 Mitglieder. Das heißt, mehr als jeder zweite aus Rüderholm war Teil oder war Mitglied dieser Nüchternheitsvereinigung. Und Bexell war nicht der Einzige, der dem Alkohol den Kampf ansagte. Überall im Land entstanden weitere Nüchternheitsvereiniger. Besonders der sogenannte Bibelgürtel entwickelte sich zur Hochburg der Alkoholgegner. Im Bibelgürtel, das ist die Region um Jönköping sowie weite Teile des Smalllands, vor allen Dingen das smallländische Hochland, hier sind Freikirchen, zum Beispiel Pfingstkirchen, sehr, sehr stark vertreten. Und hier fanden auch die Abstinenzler viel Anklang, wohingegen sie in den großen Städten eher schwach waren. Mit Ausnahme vielleicht von Göteborg, und das hat mit einem Namen mit Peter Wieselgren zu tun. Peter Wieselgren war zunächst Pfarrer in Westerstadt in Skåne, später dann Dompropst in Göteborg. Er hinterließ einen solchen Eindruck, dass in Göteborg ein Platz nach ihm benannt wurde, andernorts auch Schulen und mehrere Straßen. Er schrieb sich die Abstinenz auf die Fahnen, er tourte durchs ganze Land und predigte gegen den Alkohol. Vor allem gegen den in Massen und gegen den aus kleinen Schnapsgläsern. Er war auch die zentrale Figur der Svenska Nykterhetssällskapet, von der habe ich ja gerade vorhin schon gesprochen, die 1837 gegründet wurde und 10 Jahre später bereits fast 100.000 Mitglieder hatte. Das heißt, man sieht hier, viele störten sich ganz offensichtlich an diesem extremen Gesaufe, das in Schweden ja Alltag war. Und man sieht damit auch, es wurde wohl tatsächlich zu viel getrunken in Schweden. Und dass man dagegen etwas tun müsse, das scheint die Meinung vieler Menschen gewesen zu sein. Und sie taten tatsächlich etwas. Neben Predigten, die sie schrieben, setzten Aktivisten auch Brennereien in Brand. Das heißt, man kann auch sagen, das ist fast so ein bisschen eine Art Terrorismus eigentlich, den sie an den Tag legten. Und sie schrieben auch massenhaft Petitionen an den Reichstag und an den König. So viele, dass diese sich ehrlich beeindruckt sahen und sich der Sache annahmen. 1854 feierte die Bewegung dann einen ersten großen Erfolg. Der Reichstag verbot die Husbehovsbrenning. Schnaps durfte fortan nicht mehr privat gebrannt werden, sondern nur noch in staatlichen Brennereien produziert werden. Und das zeigte nun endlich auch mal Wirkung. Schon 1860 war der Schnapskonsum um satte 2/3 zurückgegangen. War Schweden jetzt auf dem Weg zu einem alkoholfeindlichen Land? Nein, das gewiss nicht. Den Kampf gegen den Schnaps hatten die Aktivisten der Nykterhetsrörelse, also der Abstinenzbewegung, zwar zum Teil gewonnen, oder sie hatten einen großen Sieg errungen, aber schon kam der nächste Gegner um die Ecke. Bier. Und Schnaps wurde natürlich auch immer noch getrunken, wenn auch nicht mehr in ganz so rauen Mengen. Die Abstinenzler kämpften also weiterhin für die Reduzierung des Alkohols bzw. für ein totales Verbot. Andere fürchteten genau dieses. Und die Finanzpolitiker, die waren gespalten, da sie gerne die Einnahmen aus den Alkoholsteuern behalten wollten. 1922 kam es dann zum großen Höhepunkt der Debatte, zum Showdown kann man auch sagen. Nach dem Vorbild der USA, wo ja seit 1920 die Prohibition Alkohol kriminalisierte, sollte nun auch in Schweden Alkohol komplett verboten werden. Und dazu war eine Volksabstimmung vonnöten. Es gab hitzige Debatten für und wider. Die Befürworter mobilisierten ebenso massiv wie die Gegner eines Totalverbots. Da wurde wirklich alles in den Wahlkampf geworfen. Selbst die Krebse wurden für den Wahlkampf instrumentalisiert. Vielleicht kennst du auch dieses Plakat, das hat wirklich Berühmtheit erlangt. Kräft durch Gräber, dessa Drücker steht da drauf. Die Krebse erfordern dieses Getränk, gemeint waren die Schnäpse, ohne Schnaps keine ordentliche Kräftchiva. Das war sozusagen die Botschaft und damit ja suggerierte man auch, wer den Schnaps verbietet, der verbietet auch einen Teil der schwedischen Kultur. Und vielleicht überzeugte das dann noch ein paar Wähler, die sich letztlich sehr, sehr knapp gegen ein Totalverbot entschieden. 50,8% sagten nee. Aber immerhin 49% forderten ein komplettes Verbot. Besonders viele Frauen wünschten sich, dass der elende Alkohol verschwände. Kein Wunder, wenn sich der Mann gleich nach der Auszahlung des Lohns die Birne wegbeamt und dann vielleicht auch noch gewalttätig wird. Das ist ein Schicksal, das eben nicht nur vereinzelt vorkam, sondern durchaus verbreitet war in Schweden. Das heißt, in diesem Moment ist man in einem Totalverbot von Alkohol, 1922, war das sehr, sehr knapp vorbeigeschrammt. Es wäre fast so gekommen, dass es ähnlich wie in den USA auch eben ja eine Prohibition gegeben hätte, dass Alkohol komplett verboten worden wäre. Es wäre spannend gewesen, diese Frage, was wäre wenn, was wäre dann passiert? Wäre das ähnlich gewesen wie in den USA, dass das vor allen Dingen auch ja eine gewisse Kriminalität befördert hat? In den USA sind ja da dann auch große Clans entstanden. Man denke nur an Al Capone, die sich genau da auch dann mit dem illegalen Alkoholhandel eine goldene Nase verdienten. Wäre das auch in Schweden so gekommen? Man weiß es natürlich nicht. Es kam nicht so, weil die Menschen mit 50,8% sich dagegen entschieden. Aber es war eben eine denkbar knappe Entscheidung und die konnte von der Politik nicht einfach übergangen werden. Ein komplettes Verbot von Schnaps, Wein und Bier war zwar vom Tisch, aber man wollte der Nykterhetsrörelse auch entgegenkommen. Starkbier durfte beispielsweise nicht mehr in Schweden gebraut werden und ein System, das sich während des Ersten Weltkriegs etabliert hatte, wurde fortgeführt. Das Mutbuchs-Systemet oder auch das Pratt-Systemet, benannt nach einem Stockholmer Arzt und Politiker Ivan Pratt. Im Ersten Weltkrieg wurden gewisse Rationierungen eingeführt. Das heißt, es gab bestimmte Produkte, weil man da einfach sehr genau gucken musste, wie viel hat man denn, wie viel kann produziert werden und wie viel kann auch an die Bevölkerung ausgegeben werden. Deswegen gab es verschiedene Rationierungen, auch die Rationierung von Alkohol. Und das war eben auch dieses Mutbuchs-Systemet oder auch das Pratt-Systemet. Ivan Pratt, der hatte schon 1913 in der Hauptstadt dieses System eingeführt. Es wurde dann während des Ersten Weltkrieges eigentlich in ganz Schweden eingeführt. Und er und sein System, das kann man so sagen, prägten die schwedische Alkoholpolitik bis 1955. Was wollte Pratt? Kurz gesagt, die Kontrolle über das Alkoholgebaren der Schweden. Und dazu brauchte es ein staatliches Monopol des Alkoholhandels und Verkaufs. Und dies ist letztendlich die Geburtsstunde der Systembolagen, der staatlichen Alkoholgeschäfte, die es in reformierter Form bis heute gibt. Aber das war noch nicht alles. Jeder, der Alkohol kaufen wollte, benötigte dazu eine Art Stempelheft, das Mutbuch. Jeder Verkauf wurde strengstens eingetragen und somit überwacht. Pro Monat durfte eine Person 1, 2, später auch 3 Liter hochprozentigen kaufen. Wie viel genau, das hing vom sozialen Status ab. Wer ein Mutbuch haben wollte, der musste sich darum bewerben und sich dann auch durchleuchten lassen. War man verheiratet? Wie und wo lebte man? Wie viel verdiente man? Junge, unverheiratete Männer hatten sehr, sehr schlechte Chancen. Arbeitslose sowieso, die galten als versoffen, die bekamen überhaupt keinen Alkohol. Also die bekamen keinen Mutbuch und damit auch keinen Alkohol. Auch verheiratete Frauen erhielten eigentlich nie ein Mutbuch. Schließlich, so die Argumentation, könnten sie ja ihren Mann sozusagen bitten, ihnen auch mal einen Schnaps zu geben oder was für sie kaufen. Diejenigen Männer, vor allen Dingen, die einen guten Beruf hatten, ein hohes soziales Ansehen, die bekamen natürlich ein Mutbuch, die durften auch mehr Alkohol dort kaufen. Du hast das Gefühl, das klingt ziemlich ungerecht und auch frauenfeindlich? Ja, stimmt. So ist es. Und wenn du dich jemals darüber wunderst, dass der schwedische Staat auch heute teilweise recht intensiv in die Persönlichkeitsrechte hineinwirkt, dann tröste dich, das war früher alles noch viel schlimmer. Auch wer heiratete oder Geburtstag feierte und dafür mehr Alkohol brauchte, also einfach mehr Alkohol einkaufen wollte, der musste dies eigens beantragen. Das war möglich, aber man musste es eben beantragen. Und das finde ich schon auch irgendwie stark. Die Vorstellung, man feiert Geburtstag und muss das dann bei einer, ja, staatlich gesteuerten Stelle beantragen, dass man da mehr Alkohol kaufen kann. Wer Starkbier wollte, der brauchte dafür ein Rezept, denn Starkbier gab es nur in der Apotheke. Das war also nochmal ein höherer Schritt, wer da wirklich Kräftigeres wollte, der musste sich ein Rezept besorgen. 1955 wurde das Mutbuch abgeschafft. Aber noch etwa 20 Jahre länger gab es die Nykterhetsnämnderna, die, ja, wie soll man das übersetzen, Abstinenzämter. Die gab es tatsächlich. Es gab Ämter, die sich damit beschäftigten, wie und wie viel die Schweden tranken. Also man traute den eigenen Bürgern trotz Mutbug nicht so recht, dass sie mit dem Alkohol wirklich auch umgehen konnten und deswegen überwachte man sie. Trank jemand zu viel, war jemand regelmäßig betrunken, dann bitte die Person dem Abstinenzamt melden. Das Amt leitete dann Maßnahmen ein, zum Beispiel Heimbesuche, die kamen tatsächlich gar nicht so selten vor, auch Verhöre waren möglich und sogar Zwangseinweisungen. Das heißt, man konnte auch einfach seinen Nachbarn verpfeifen, wenn man das Gefühl hatte, oh, der ist mal wieder betrunken, dann zu einem Nüchternheitsamt und diese Person eben einfach ja verpfeifen und dann übernahm das Amt alles Weitere. Auch die staatlichen Alkoholgeschäfte, die Systembologen, die führten ein Zentralregister und da führten sie sehr, sehr streng Buch über ihre Kunden und deren Alkoholgewohnheiten. Und die Polizei, die kontaktierte dieses Register gerne und oft, wenn sie Informationen über jemanden haben wollte. Und das alles unter dem wohlklingenden Mantel der Volksfürsorge. Also es war schon ja ein heftiges Stück der Überwachung. Als 1955 das Bratt-System mit dem Mutbuch abgeschafft wurde, da gab es Jubelszenen auf den Straßen. Menschen zerrissen ihre Bücher, warfen sie ins Wasser. Es war dann eben doch etwas zu viel der Kontrolle. Die Schweden sind da, glaube ich, auch einiges gewohnt, aber das war ihnen dann doch zu viel. Im gleichen Jahr der Abschaffung wurde auch Systembolaget gegründet, wie es auch heute noch in Schweden existiert. Zuvor waren das lokale Geschäfte, also durchaus staatliche Geschäfte, aber eben lokal organisiert. Die hießen Systembolaget und die wurden nun zusammengeführt zu einem großen staatlichen Unternehmen Systembolaget. Jeder durfte dort Alkohol einkaufen. Und das war eben die große Neuerung, nicht eben mit einem Mutbuch und jemand, der eben kein Mutbuch hatte, der durfte dann keinen Alkohol einkaufen, sondern jeder durfte Alkohol einkaufen, wenn man zumindest 21 Jahre alt war und man musste auch nüchtern sein. Nüchtern muss man noch bis heute sein. Wenn jemand betrunken im Systembolaget Alkohol kaufen möchte, dann kriegt er da nichts. Aber die Altersgrenze, die wurde mittlerweile auf 20 Jahre gesenkt. Schnaps, Wein, Sekt und Bier über 3,5% können nur hier im Systembolaget gekauft werden. Oder sie werden eben aus dem Ausland importiert. Nur das Lett und das Folköl, also zwei Leichtbiere mit 2,8 respektive 3,5%, die können im Supermarkt gekauft werden. Kaum war das Mutbug weg, da schoss der Alkoholkonsum in die Höhe. Das kann man sich natürlich vorstellen, jeder hatte nur das Gefühl, Alkohol kaufen zu können und deswegen auch kaufen zu müssen. Die Systembolaget wurden überrannt, aber jetzt reagierte der Staat nicht mehr mit einem erneuten Verbot, sondern mit Steuererhöhungen. Da hat der Staat schließlich mehr davon. Das Einkaufen im Systembolaget muss in den Anfangsjahren kein tolles Erlebnis gewesen sein. Oder anders ausgedrückt, es musste ein sehr, sehr spezielles Erlebnis sein. Denn die Läden erinnerten an Apotheken mit Schaltern, an denen man bestellen musste. Das heißt, da ging man hin, zog davon noch eine Nummer, ging dann an den Schalter und dann sagte man, ich will dieses Bier, den Wein und wie auch immer haben und dann wurde dieser Alkohol einem eben gebracht. Erst 1991 durften sich die Schweden ihren Alkohol selbst aus den Regalen nehmen. Damals hatten die Alkoholgeschäfte nur Montag bis Freitag geöffnet, immer bis 18 Uhr, seit 2000 dann auch samstags, zumindest bis, ja, manchmal bis 13, manchmal bis 15 Uhr, das hängt so ein bisschen vom Systembolaget ab. Wer danach oder am Sonntag an Alkohol ran möchte, der muss auf Leichtbier aus dem Supermarkt umsteigen. Dann gibt's eben in Schweden keinen stärkeren Alkohol mehr zu kaufen. Also Alkohol in Schweden zu kaufen bedeutet, ab ins Systemet, wie die Schweden oft zum Systembolaget sagen, mindestens 20 Jahre alt sein und man sollte auch einen Ausweis dabei haben, gerade wenn man noch jung aussieht, denn wenn man sich dann nicht ausweisen kann, dann hat man keine Chance, man kriegt keinen Alkohol. Und das alles muss werktags vor 18 Uhr oder samstags vor 15 Uhr geschehen. Muss man auch viel Geld dabei haben, weil Alkohol in Schweden so teuer ist? Das heißt es ja so häufig, Alkohol in Schweden, das ist so wahnsinnig teuer und dann verliert man immer Vermögen. Ich sage jein. Ja, Alkohol in Schweden ist teuer, was an den Steuern auf alkoholischen Getränken liegt. Da die Steuer aber mit dem Alkoholgehalt ansteigt, sind die Preisunterschiede beispielsweise zu Deutschland vor allem bei hochprozentigem groß. Beispielsweise kostet eine Flasche schwedischer Absolut Wodka, also der in Schweden produziert wird, in Schweden mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Und da sieht man dann schon dieses Prinzip, dass die Schweden ihren Absolut Wodka in Schweden produzieren. Dann wird er ins Ausland exportiert. Die Schweden reisen hinterher, kaufen ihn sich wieder im Ausland und bringen ihn wieder zurück. Etwas absurd, aber so ist es in der Praxis. Jedoch sind die Preisunterschiede beim Bier gar nicht so heftig. Bier im Systembolage zu kaufen ist also kein ruinöses Geschäft. Da kostet das Bier ein bisschen mehr als in Deutschland, aber es ist trotzdem leistbar und das kann man wirklich gut machen. Und das System mit Systembolaget hat sogar einen großen Vorteil. Denn das staatliche Geschäft kuratiert quasi verschiedene Bier- und Weinsorten, wählt also bestimmte Produkte aus, die verkauft werden. Und dadurch kommen manchmal auch Produkte in den Laden, die man so einfach nicht gekannt hat. Ganz neue Biersorten manchmal auch aus Australien oder aus irgendwelchen anderen Ländern. Und da kann man wirklich manchmal Biere ausprobieren, an die man ansonsten vielleicht so nicht herangekommen wäre. Und auch die Weine, selbst die günstigeren Weine sind eigentlich relativ gut und die teureren sind eigentlich alle wirklich gute Weine. Das heißt, man hat hier eine sehr gute Auswahl, die eben von Systembolaget getroffen wird. Teuer wird es mit dem Alkohol in Schweden dann, wenn man ihn im Restaurant, im Club oder in der Kneipe trinkt. Denn dort kostet das Bier schon mal um die 8 oder 9 Euro. Es gibt auch durchaus billigere Kneipen, wo man vielleicht auch mal für 4 Euro ein Bier bekommen kann. Das gibt es auch. Aber 8 Euro beispielsweise, das ist durchaus ein gängiger Preis. Das heißt, hier wird Alkohol tatsächlich sehr, sehr teuer. Und teuer wird es auch in Schweden, wenn man sich beim Alkohol nicht an die Regeln hält. Alkohol auf öffentlichen Plätzen zu trinken ist fast überall untersagt und wird auch mit hohen Geldstrafen belegt. Oder auch mit Alkohol im Blut Auto zu fahren ist ebenfalls keine gute Idee. Die Grenze liegt bei 0,2 Promille und wer nur wenig mehr hat, der verliert bei einer Kontrolle den Führerschein. Die Regeln sind also nach wie vor streng, der Staat versucht nach wie vor zu kontrollieren, aber nach wie vor versuchen auch die Schweden, sich dem zu entziehen, beispielsweise durch Importe aus anderen Ländern, vor allem aus Deutschland, aus Polen und dem Baltikum. Die sind sehr, sehr beliebt. Da wird dann mal kurz über die Grenze gefahren, das Auto bis oben hin voll mit Bierdosen und Wein im Tetrapack geladen, um dann sofort wieder zurückzufahren. Oder man begibt sich auf die Fähre nach Åland, um dann dort auch hauptsächlich eben Bier einzukaufen und verbringt einen Tag auf der Fähre, fährt einmal hin, einmal zurück, isst vielleicht auf der Fähre noch gut und kauft richtig viel Alkohol ein. Auch auf Partys, da schießen sich immer noch viele, viele Schweden ab. Wenn man mal angefangen hat, dann muss es lohnen oder Midsommar beispielsweise, das ist schon gelegentlich ein heftiges Gesaufe. Das ist nach wie vor so. Auch das gemeinsame Schnapstrinken auf Feiern, dass man gemeinsam trinkt, gemeinsam singt, gemeinsam anstößt, das ist nach wie vor sehr, sehr üblich. Also trotz Regulierungen und auch einer gewissen sozialen Ächtung sprechen die Schweden dem Alkohol also noch immer zu. Dass sie gerne trinken, das spiegelt sich auch in der Sprache wider, denn es gibt unglaublich viele Ausdrücke dafür, wenn man einen Schnaps trinken möchte. Man tar sig en nuppe, man tar sig en fylla, en syp, et glas oder auch en mag, borstare, also ein Magenauskehrer. Redewendungen zum Trinken, das haben sie wirklich viele, das war jetzt nur ein paar wenige, da gibt es einige mehr. Aber die Gewohnheiten, die ändern sich dann dennoch. Viele Schwedinnen und Schweden leben sehr gesundheitsbewusst und nehmen daher auch mittlerweile vom Alkohol bewusst Abstand. Auch auf den Hochzeits- und Geburtstagsfeierlichkeiten, wer da eben nicht mittrinken möchte, sondern nur Wasser in das Schnapsglas gießt, das ist überhaupt kein Problem mehr. Prinzipiell wird Schnaps schon lange nicht mehr so viel getrunken wie vor noch 100 oder gar 200 Jahren. Irgendwann einmal war Bier das alkoholische Lieblingsgetränk der Schweden, das inzwischen aber vom Wein abgelöst worden ist. Und davon trinkt man auch gerne eben nur ein Glas am Abend, ganz gepflegt, ganz kontrolliert, ganz, unschwedisch und wenn man die Geschichte der Abstinenzbewegung betrachtet, zugleich dann doch auch ganz typisch schwedisch. Also mittlerweile hat sich da doch viel auch geändert. Der Alkoholkonsum ist zurückgegangen. Gleichzeitig gibt es aber auch historisch bedingt noch einige so Verhaltensweisen und Muster, die eben diesen Ruf der Schweden als alkoholfreudiges oder trinkfreudiges Völkchen durchaus immer wieder bestätigen. Würde mich sehr interessieren, wieso da deine Erfahrungen sind mit den Schweden und dem Alkohol. Hast du da lustige Geschichten? Wie sieht es da aus? Was sind deine Erfahrungen? Schreib gerne an elchkus@elchkus.de. Ja, und solltest du heute Abend eine Süp zu dir nehmen, einen kleinen Schnaps oder auch ein Bier oder ein Wein, dann sage ich Skål und wünsche eine schöne Woche. Hat es so bra. Wir hören.
Elchkuss, der Podcast für Schweden.